ARD.
Brombeer, Quitte, kommt ihr mal eben runter. Das Essen ist fertig. Ist euch mal aufgefallen, dass es nicht normal ist, Kinder nach Obst zu benennen? Nach Blumen aber schon. Also bei Lilly oder Rose, da würde jetzt keiner nachfragen. Bei Holunder würde man schon irgendwie komisch schauen. Also Holunder, Josta, Schneider. Ich persönlich sehe das ja. Wäre gar nicht so schlecht, oder? Aber gut. So, hier ist der Podcast übrigens, in dem Wartezimmergedanken wie dieser ein Zuhause bekommen haben.
Consi Calling. Ein Podcast von SWR 3.
Hey, schön, dass ihr dabei seid. Das hier ist die letzte Folge Consi Calling. Ich habe immer gesagt, mit der dritten einstweiligen Verfügung höre ich auf. So, und jetzt sind wir bei Folge 35. Ich will an dieser Stelle Danke sagen für die großartigen Fragen, die ihr mir so geschickt habt. Ich sag nur, kann man Hummeln als Haustier erziehen? Oder warum kann man sagen, wir treffen uns um 12, aber nicht, wir treffen uns um 13? Auch wenn ich es jetzt nicht unbedingt geschafft habe, alle Fragen zu beantworten oder besser gesagt beantworten zu lassen, als ob ich hier irgendwas selbst mache. Es waren aber immer ganz fabelhafte Gespräche und Begegnungen und das Allerbeste daran, die hätte es alle nie gegeben, wenn ihr nicht beim Rolltreppefahren gedanklich in absurde Gegenden eures Hirns abgerutscht wärt. Und das ist was ganz Fabelhaftes, finde ich. So, speaking of gedanklich abrutschen, das wollen wir jetzt auch für die letzte Folge natürlich wieder machen. Natürlich rufen wir doch bei Leuten an und versuchen, eure Fragen zu klären. Und wir starten die letzte Folge mit der Frage von Jasmin.
Hallo Consi, hier ist Jasmin. Ich habe mal eine Frage an dich für deinen Podcast. Und zwar habe ich mich gefragt, was ist wohl die beste Musik, um einen Raum zu betreten? Ich danke dir.
Ey, spontan hätte ich gesagt, der Preis ist heiß, oder? Wie ging das immer? So, oder? Ich darf es leider nicht anmachen, weil keine Rechte und so. Aber das ging immer so direkt los und man ist direkt mittendrin. Und dann kann man auch mit beiden Händen winken und dynamisch eine Treppe runterlaufen oder so. Ich finde, das ist immer allgemein wichtig, wenn man in einen Raum reinkommt, dann soll man ruhig mit beiden Händen winken können. Und die Musik sollte auch dazu passen. Persönliche Meinung, aber gut. Die Frage ist ja aber auch, ne, selbst wenn man jetzt die beste Musik gefunden hat, um einen Raum zu betreten, will man dann immer diesen Song haben? Oder geht's da nicht um auch eine Varianz, sage ich mal? Das ist ja so quasi wie wenn jemand so einen Anrufer Ton hat. Ne, wenn es tutet und im Hintergrund ist dann so eine Musik und dann ist das immer der gleiche Song und dann, wenn du das achte Mal anrufst, dann ist er auch irgendwann gut mit All I Want for Christmas Is You. Aber was weiß ich? Gut, dass wir jetzt mit jemandem sprechen, der ganz viele Beispiele direkt im Kopf haben wird. Jan Klinkenberg ist nicht nur Professor an der Hochschule für Musik und Tanz, sondern auch musikalischer Leiter bei TV Total. Da kriegen die Leute, die zu Gast sind, ja auch immer eine Musik, wenn die auftreten und er muss es ja wohl wissen. Los geht's.
Klinkenberg, hallo.
Hey, hallo Jan, hier ist Consi vom Podcast Consi Calling. Ich grüße dich.
Ich grüße dich auch.
Hey, wir haben vor ungefähr 6,5 Jahren mal einen Termin ausgemacht, dass wir jetzt telefonieren und du hast sogar dran gedacht. Ich bin überrascht.
Sensationell.
Ich dachte, Musiker sind vielleicht Verpeilte, aber du nicht. Du bist aber auch Professor, vielleicht liegt es daran.
Weiß nicht, nee. Ich glaube, ich bin dazu gezwungen, dass man so ein bisschen auf sein Zeitmanagement achten muss, weil jetzt einfach in der letzten Zeit wahnsinnig viel los war. Und dann fällt der Termin auf Termin auf Termin und dann, ne, weißt du, wie das ist.
Ich weiß nicht, wie das ist, aber ich lerne es gern. Hey Jan, jetzt wo du hier im Podcast bist, was hätte ich denn für dich eigentlich anmachen sollen? Welche Auftrittsmusik? Darüber sprechen wir jetzt gleich.
Das ist eine gute Frage. Also wir haben letztens mal ausprobiert, auch mal unbekanntere Songs zu wählen, insbesondere auch so für, um in die Werbung zu gehen und haben was gespielt von George Duke. Ich bin ein großer George Duke-Fan.
Na klar, George Duke. Was macht der so?
Der war, ist leider schon verstorben, Gott hab ihn selig, einer der einflussreichsten Funk Keyboarder und Pianist, eigentlich Jazzpianist gewesen, hat sich dann aber irgendwann so dem Funk und den Funk-Keyboards verschrieben und hat ganz tolle Alben aufgenommen, wie zum Beispiel Guardian of the Light, und daraus haben wir einen Titel gespielt und ich dachte, als wir den gespielt haben, dachte ich, mein Papa kennt das vielleicht. So. Aber tatsächlich war es dann so, dass wir danach, nachdem wir das gespielt haben, dass das Postfach übergequillt ist von so echten Liebhabern, die dann geschrieben haben, so, boah, geil, dass ihr mal auch mal sowas spielt und geil, dass man überhaupt sowas mal hört im deutschen Fernsehen, im Privatfernsehen. Und die haben sich total gefreut und bedankt, dass wir diesen Titel rausgekramt haben, weil dann hat die das wiederum dazu bewegt, auch mal wieder in deren George Duke CD-Sammlung zu gucken. Und das hätte ich gar nicht gedacht, ne? Und ich glaube, ich würde sowas wählen. um wieder auf deine Frage zurückzukommen.
Sensationell. Du hast übrigens nicht nur ein musikalisches Talent, du hast auch eine tolle Stimme. Singst du auch?
Nee, ich singe nicht, aber ich habe so eine kleine Sprecherkarriere mal gehabt.
Hört man.
Ich wollte früher Werbesprecher werden und ich habe das ein bisschen gemacht, aber irgendwie habe ich das nicht so wirklich weiterverfolgt. Musik war dann doch interessanter.
Ja, finde ich auch. So, jetzt, das ist natürlich interessant. Wir haben noch nicht mal die Frage besprochen. Soweit ist schon. Also Jasmin will wissen, was ist die beste Musik, um einen Raum zu betreten? Aber das wusstest du schon, deswegen konnten wir gleich anfangen. Jetzt hast du ja gesagt, so Funk, also ist das was Instrumentales gewesen eigentlich? Habe ich das richtig gedeutet von George sowie noch? Oder war das, ist das mit Gesang, den die einfach weglasst?
In dem Fall war das tatsächlich instrumental, aber der hat auch ab und zu schon mal gesungen. Also der hat auch so ein paar Hits gehabt, wo er selber singt. Das ist mal so, da gibt es eigentlich keine Regel.
Okay, aber ist denn was besser, eins von beidem?
Also bei TV Total ist ja so, da haben wir ja eine instrumentale Band, beziehungsweise spielen die ganzen mit unserem hervorragenden Bläsersatz. Wir haben einen Dreier aus Trompete, Saxophon und Posaune. Und die sind natürlich in der Lage, jede Melodie der Welt hervorragend im Dreiersatz zu spielen. Deswegen ist es bei uns immer instrumental. Aber da gibt es eigentlich auch nicht so eine wirkliche Regel. Also bei TV Total hat sich das einfach historisch so etabliert, dass das eine instrumentale Band ist. Und das funktioniert ja auch total gut, ne? Dadurch hat man diesen total knalligen Show-Sound irgendwie, den man so gewohnt ist. Also ich mag den total. So. Und ich finde, das ist auch sehr passend. Und um einen Raum zu betreten, würde ich auch sagen, braucht man eigentlich eine passende Musik, ne? Und häufig ist so, wir haben jetzt eine Staffel TV Total mit Gast, nennt sich das. Und da kommen immer verschiedene Gäste, die wir gerade zurzeit abdrehen. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, was nimmt man da für eine Auftrittsmusik? Und meistens versucht man irgendwas thematisch nahes am Gast zu finden, sozusagen. Ne? Also zum Beispiel Nelson Müller hatten wir da.
Ja, der Koch.
Genau, wusste ich, der ist auch nicht nur hervorragender Koch, sondern auch ein super Sänger und eigentlich so ein Soul-Sänger. Und dann habe ich einen Soul-Tune ausgewählt, wo ich weiß, dass er dann auch schon mal gesungen hat. Einfach um ihm eine Freude zu machen und glaube ich, weil es auch einfach so thematisch zu ihm gut passt. Da haben wir You To Me Are Everything von The Real Thing gespielt.
Und da hat er sich gefreut und das weiß der vorher auch gar nicht.
Das weiß der vorher gar nicht. Und dann ist das auch so ein Moment, ne? Also die Generalprobe ist natürlich auch immer dann ohne den Gast, sodass der quasi in der Aufzeichnung zum ersten Mal alles sieht und hört, damit auch die Reaktionen echt sind. Ne? Und dann freut er sich natürlich, freut sich, ne? Wenn man irgendwie was hört, was man selber kennt, da fühlt man sich ja direkt abgeholt mit.
Das kann aber auch schief gehen, habe ich mir gedacht, ne? Also ist, wenn es da, also jetzt, wenn ich diese Treppe runtergehen würde und ihr würdet Meredith Brooks Bitch spielen, dann wäre es ein Treffer, kann ich sagen an dieser Stelle. Aber
bei dir?
Ja, bei mir schon, ja. Okay. Aber ich meine, das könnte natürlich auch schief gehen an der einen oder anderen Stelle, wenn man sowas wählt.
Ja, das kann schief gehen, aber im Zweifel, also das ist, glaube ich, eher. Wie soll ich sagen? Ich glaube, wenn man als Gast oder als Gästin in so eine Show kommt, dann ist vielleicht die Musik jetzt, es sei denn, man ist jetzt sehr geübt als Showgast, ist die Musik vielleicht eher schon so ein bisschen, dass man die nur sehr, sehr unterbewusst wahrnimmt, weil das da so viele Eindrücke auf einen ein, dass man da eigentlich, finde ich, wenn es halt irgendwie so arrangiert ist, dass es funktioniert, ne, für die Show, also insbesondere die Länge ist das auch, der Auftrittsmusik ist total wichtig, muss man auch so ein bisschen rumprobieren, ne, weil es kann ja sein, dass der Laufweg des Gastes sozusagen mal länger oder mal kürzer ist, das muss man so ein bisschen antizipieren tatsächlich.
Okay.
Aber wir haben meistens so Auftrittsmusik von 20 bis 30 Sekunden, so die Zeit muss man sich schon irgendwie, muss man schon nehmen und muss man auch schon füllen. Bei TV Total. Bei anderen Shows kann es auch mal länger oder mal kürzer sein. Wir hatten mal eine Show mit Teddy, die ich gemacht habe. 1:30 hieß die. Da hatten wir unglaublich viele Gäste und da war die Ansage, wir brauchen maximal 10 Sekunden Auftrittsmusik, weil sonst ist es einfach, ist allein ist schon total lang. Also es war so eine total schnelle Show irgendwie. Es kommt, immer so ein bisschen drauf an, wie lang man die wählt. Ja.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, oh nee, das ist total überstrapaziert, das sollte man nicht mehr machen. Sowas wie, keine Ahnung, Careless Whisper oder so, habe ich mir gedacht. Wham.
Kann ja auch lustig sein, ne? Also insbesondere bei so alten Gassenschlagern, das kann lustig sein, wenn man das in einem richtigen Kontext verpackt. Aber grundsätzlich versuchen wir schon so ein bisschen dieses typische, ich nenne es mal Coverband-Repertoire vielleicht, das versuchen wir schon so ein bisschen zu vermeiden, weil das einfach so Songs sind, die man eh schon tausendmal gespielt und gehört hat. Und um es auch für uns so ein bisschen interessant zu machen, finde ich es eigentlich immer toll, auch mal Songs zu wählen, die man zwar kennt, aber die man jetzt vielleicht nicht jeden Tag so spielt.
Kein Bon Jovi, kein Bryan Adams.
Genau, also sagen wir auf 69, ja, ne, du weißt, was ich meine, ne? Diese ganzen, Songs, die man eh auf jeder Party irgendwie schon 300.000 Mal gehört hat. funktionieren natürlich zwar alle sehr, sehr gut, deswegen gibt es ja dieses Repertoire überhaupt, aber naja, um es einfach für uns so ein bisschen interessant zu halten, versuchen wir auf jeden Fall Songs auszusuchen, die man zwar kennt und die auch alle anderen kennen und die passen, aber für uns dann irgendwie so ein bisschen interessant.
Jetzt so eine Filmmusik hat natürlich ja auch, die gipfelt ja in irgendwas, das sollte ja eigentlich untermalen und jetzt, wenn ich mir vorstelle, jemand läuft so langsam und dann hast du gerade das dramatische Ende und dann ist sie auf halber Strecke oder so, was macht man dann? Dreht ihr nochmal eine Runde dann? Müsst ihr da spontan sein?
Ja, schon irgendwie. Also manchmal bauen wir uns so Jumper ein in die Noten.
Jumper?
Also quasi einfach so wie Jumper oder Wiederholungszeichen, dass man sagt, okay, falls bis dahin noch der Gast oder was auch immer dann passiert, ne, noch nicht an dem und dem Punkt angekommen ist, dann wiederholen wir es einfach nochmal. So. Das kommt schon mal vor. Meistens ist es so, dass die Sachen aber relativ genau getimt sind, weil man im Fernseher jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit hat und da muss es schon irgendwie sitzen. Aber klar, also manchmal, also viele Sachen sind auch einfach so Rock'n'Roll-mäßig ungeprobt und man muss dann einfach spontan reagieren und gucken, wie lang die jeweiligen Szenen dann sind und dann spontan reagieren.
Ist das das Anspruchsvollste an diesem Job, dass du ja quasi manchmal auch Momente auffangen kannst, müsstest mit der Band, wenn irgendwie was lange dauert oder dann doch ein Gag irgendwie sehr entartet ist oder sowas in der Art?
Ja, man muss schon richtig auf der Hut sein. Man muss schon richtig, das ist auf jeden Fall, man muss es so balancieren, ne? Weil man hat ja auf der einen Seite quasi, habe ich die Band zu meiner Rechten. Ich sitze ja da quasi in dieser kleinen Ecke, musst du dir vorstellen. Ich weiß nicht, ob du das gerade so vor Augen hast, dieses Thema Totalstudio, ne? Ich sitze rechts hinten in der Ecke, sehe quasi so, wenn ich nach rechts gucke, sehe ich die Band. Und wenn ich gerade ausgucke, sehe ich Sebastian Puffpaff am Schreibtisch. Und es ist ja so, dass wir auch noch so ein bisschen so als Sidekick auch noch eingebaut werden und manchmal auch noch so Jokes mit uns macht oder uns anspricht oder unsere Meinung einfordert. Und da muss man schon irgendwie so ein bisschen auf der einen Seite gucken, okay, was spielen wir gleich? Was wird gleich von uns verlangt? Vielleicht eine Auftrittsmusik oder vielleicht eine Werbung. Und gleichzeitig aber auch quasi im Geschehen mitbleiben, also den Inhalt mitverfolgen und genau überlegen, ne, was könnte gleich sonst noch passieren. Und dann passieren tatsächlich manchmal interessante Sachen, wie zum Beispiel ungewollte Dinge. Und die untermalen wir natürlich dann sehr gerne, weil es so ein bisschen Situationskomik dann ist. Ja, genau. Aber das ist schon anspruchsvoll. Da muss man schon die Lampen anhaben, das stimmt schon.
Die Lampen anhaben, sehr gut. Da würde normalerweise ein Witz in diese Richtung jetzt gemacht werden, Richtung Band. Aber gut, ich hatte mal ein Interview mit Rabel, glaube ich, das ist auch so ein Singer-Songwriter. Und der hat, glaube ich, mal gesagt, You Can Call Me Al sei der beste Song, um irgendwo reinzulaufen, wenn ich das noch richtig weiß. Paul Simon.
Paul Simon. Das ist, ne?
Ja, genau das.
Ja, hatte ich tatsächlich auch. Ich habe mir so eine Spotify Inspo-Playlist gemacht für TV Total.
Ja.
Da schmeiße ich einfach alles blind rein, was mir so auf, also was man so aufschnappt, ne? Keine Ahnung, man hört was im Radio, man ist im Supermarkt und es läuft ein cooler Song. Und You Can Call Me Al ist tatsächlich auch da drin.
Siehst du?
Ich bin erschrocken. Ich bin selber erschrocken, dass du das sagst. Es ist da drin, tatsächlich. Ich habe es mal da reingeschmissen in diese Playlist und wahrscheinlich wird es irgendwann mal gezogen werden. Aber es ist natürlich dieses Bläser-Thema, ne? Das ist natürlich wahnsinnig effektiv, ne? Und das funktioniert super. Ne?
Der geht sofort los. Rabel hat mal irgendwie einen Song geschrieben, der dann die Titelmelodie von der Gameshow wurde. So war das, dass dieses Thema gleich sofort da ist und du bist sofort drin und es hat gleich so, es hat was Fröhliches auch.
Ja. Absolut.
Lieber Jan Klinkenberg, willst du zum Schluss noch sagen, warum der Job, den du gewählt hast, musikalischer Leiter im Fernsehen / Professor an einer Musikhochschule, warum das das Beste ist, was du jemals gemacht hast?
Es ist auf jeden Fall ein Wunsch von mir gewesen, immer sowas zu machen, ne? Und die Arbeit im Fernsehen bei TV Total macht mir wahnsinnig viel Spaß. Es ist unglaublich toll. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich als kleiner Junge mit 15, glaube ich, vor der Glotze saß und damals auch schon immer TV Total geguckt habe und wahnsinnig aufgeschaut habe nach wie vor zu der Vorgängerband in Heavytones. Und dass das jetzt so gekommen ist, ist natürlich die absolute Ehre für mich, ne? Und unglaublich toll. Und die Professur ist, ja, das ist auch was ich mir jetzt nicht immer gewünscht habe tatsächlich. Ich habe da nie dran gedacht, dass das mal passieren könnte. Aber jetzt, wo ich das so mal ein paar Jährchen mache, denke ich mir, ach, das macht total viel Spaß. Und das, was man so gesammelt hat, dieses Wissen und so, das macht total viel Spaß, an die nächste Generation weiterzugeben.
Hey Jan, hat Spaß gemacht.
Dankeschön, Konzi.
Dankeschön für deine Zeit. Eine Frage habe ich noch. Was spielt man denn jetzt beim Rauslaufen? Das gleiche wie beim Reinlaufen?
Beim Rauslaufen spielt man natürlich einen Rauschmeißer, aber in der Regel für die Gäste spielen wir immer nochmal dasselbe wie beim Reinkommen, einfach um das so einzurahmen. Ne? Das macht schon Sinn.
In diesem Sinne. Hey, danke schön für deine Zeit. Liebe Grüße zu dir.
Dankeschön.
Ich danke dir. Hau rein.
Bis dann. Tschö.
Tschüss. Jasmin, ich würde sagen, wir halten fest, üblicherweise weißt du gar nicht, zu welcher Musik du reinläufst und im Zweifel kriegst du auch gar nicht so viel von dem Song mit, der da gespielt wird. Aber wenn du selbst die Wahl hast, dann auf jeden Fall Summer of 69 wählen. Das ist eine ganz stabile Wahl. So, die nächste Frage kommt von Robert.
Hallo Konzi, hier ist Robert. Und zwar habe ich eine bestimmte Frage. Wieso mögen es Menschen eigentlich mehr, wenn man einen Ball jetzt mit dem Fuß tritt, als dass er mit der Hand geworfen wird? Also ist ja auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Wüsstest du da eine Antwort für mich?
Ey, hören wir da Kritik raus? Ich muss ja zugeben, ich habe erstmal so ein paar Ballsportarten gegoogelt, um überhaupt zu schauen, was noch mit der Hand gespielt wird. Ich habe zum Beispiel noch gefunden Wasserball oder Korbball. Ja, da muss man prinzipiell ja jetzt schon zugeben, das ist jetzt nicht so beliebt in Deutschland. So, jetzt ist natürlich die Frage, freut ihr euch, wenn ich euch jetzt sage, dass ich einen Fußballfan jetzt dafür rechtfertigen darf? Felix Radfelder hat einen Podcast, der heißt In Kontakt bleiben. Und er als St. Pauli-Fan trifft er auf Mia, die HSV-Fan ist. Und es geht also grundsätzlich ums Streiten, habt ihr gemerkt. Und da können wir doch hervorragend einhaken mit der Frage von Robert, oder?
Hi, hier ist Felix.
Hallo Felix, ich grüße dich, hier ist Konzi, ich grüße dich.
Hi.
Hallo. So, Felix, du hast ja jetzt nicht nur einen Fußball-Podcast, sondern einen St. Pauli HSV Hamburg Schwerpunkt-Fußball-Podcast. Es geht ums Streiten. So, damit bist du ja genau der Richtige für die Frage von Robert. Jetzt ist die Frage, bist du schon so weit oder soll ich erst noch was Nettes fragen?
Du kannst sofort losschießen.
Okay, sehr gut. Pass auf. Also Robert will wissen, wieso mögen Menschen es mehr, wenn ein Ball mit dem Fuß getreten wird, als wenn er mit der Hand geworfen wird? So, jetzt kommst du. Da steckt Kritik drin in dieser Frage. Rechtfertige
ist
dich.
Ist das so?
Ja, findest du nicht?
Vielleicht drehen wir es mal so rum. Vielleicht machen sich Leute einfach nicht so gerne die Hände schmutzig, beziehungsweise gucken anderen Leuten nicht so gerne dabei zu, wie sie es machen. Die Füße, die dreckigen Füße kann man schön verstecken in den Schuhen. Das fällt nicht so auf.
Vielleicht ist es das. Also wenn wir jetzt auf die Sache mit dem Fuß gehen, ist da vielleicht auch eine Filigranität oder so, die dich jetzt als Fußballfan auch mehr beeindruckt, als das jetzt Handball, Völkerball, Wasserball tut?
Och, das würde ich wahrscheinlich gar nicht so sagen, gerade wenn ich auch so an sowas wie Basketball denke, die sind ja durchaus auch sehr, sehr filigran unterwegs. Mhm. Ich glaube tatsächlich, es hat wahrscheinlich ganz klassisch historische Gründe, so ein bisschen wie sich die Sportarten entwickelt haben und vor allem wann.
Und Fußball war da einfach günstig gelegen und gibt's schon so lange, weshalb das so eine Bank ist oder wie?
Ja, vor allem war Fußball einfach immer für alle zugänglich. Man brauchte eigentlich keine Ausrüstung außer einen Ball und früher wurde es halt, also wirklich ganz, ganz früher, wurde es halt auch einfach überall gespielt. Also auf Dorfplätzen, zwischen irgendwelchen Bürogebäuden, die es damals noch gar nicht gab, irgendwelche Fabriken etc. pp. Alle konnten einfach mitspielen. Du brauchst keine Halle, keinen speziellen Belag oder irgendwas, sondern alle konnten erstmal loslegen. Ich glaube, das war schon einer der Hauptgründe, warum auch einfach ganz viele Leute mitmachen konnten.
Teilhabe. Und eigentlich braucht man nicht mal ein Feld, ne? Woanders brauchst du natürlich ein Schwimmbecken oder so. Ja, hast recht.
Das hat sich dann alles später erst entwickelt, dass es irgendwie Regeln gab und ein abgegrenztes Feld und Zuschauer und Fans. Das war teilweise überhaupt nicht der Fall. Da hat man einfach losgelegt. Und das natürlich Startvorteile nennt man das wahrscheinlich.
Jetzt, wenn du natürlich Fußball-Superfan bist, also könntest du dir vorstellen, in so einem Paralleluniversum, dass du mit einer anderen Sportart super viel auch anfangen könntest, die es aber einfach nicht geschafft hat, weil sie halt einfach nicht so da war? Also könntest du dir vorstellen, dich im Völkerball, Wasserball, Handball zu verlieren?
Sicherlich nicht ganz so doll wie im Fußball, aha, aber wenn du jetzt sagst Paralleluniversum, wo das vielleicht eine gleiche Sozialisierung mit einhergeht, dann vielleicht doch. Ich habe auch tatsächlich zumindest Handball in der Schulmannschaft immer gespielt. Also ich bin jetzt kein Hardliner, der sagt nur Fußball und sonst gar nichts.
Aber warum Fußball so besonders? Also steck uns gerne an mit deiner Leidenschaft. Warum, wenn du sagst, dass du dich in den anderen Sportarten nicht so sehr verlieren könntest als vergleichbar im Fußball?
Also ich glaube, Fußball hat eine ganz, ganz besondere Eigenschaft auf das Spiel jetzt bezogen, dass tatsächlich eine Aktion das komplette Spiel auf den Kopf stellen kann und komplett verändern kann. Das geht in den meisten anderen Sportarten nicht. Im Fußballspiel kann eine Mannschaft 90 Minuten besser sein, schafft es aber nicht, ein Tor zu schießen. Und dann macht die andere Mannschaft, die sonst nur Grütze gespielt hat, diese eine Aktion, macht ein Tor und gewinnt das Spiel. Bei allen anderen Sportarten, wo so viel mehr Tore fallen etc., da kündigt sich zumindest so ein Comeback immer an. Es kann nicht sein, dass es nur den einen Moment gibt. Das macht für mich zumindest so eine ganz besondere Faszination aus.
Dass Fußball unfair ist. Es ist das.
Dass Fußball unfair sein kann, ja, tatsächlich. Wenn beim Handball eine Mannschaft viel, viel besser ist als die andere, dann führt sie meistens mit so vielen Toren schon Vorsprung, beim Basketball das Gleiche, dass die andere Mannschaft entweder eine sensationelle Aufholjagd machen muss, die dann aber natürlich auch sich so ankündigt, wo man merkt, okay, die werden besser und besser und besser. Die müssen dafür aber gut werden, um das zu machen. Beim Fußball kannst du richtig unfair einfach gewinnen. Kannst fies sein.
Das ist das Storytelling. Also so David gegen Goliath, da ist was möglich und das ist die Spannung, die da drin steckt. Ich habe noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt, aber klingt total plausibel.
Es war für mich zumindest immer eine Faszination und man merkt es ja auch an so ein paar legendären Spielen, wo es dann tatsächlich einfach ist. Dann reicht der Ausgleich in der letzten Minute und die andere Mannschaft ist auf einmal komplett von der Rolle und dann geht das Spiel verloren oder so. Also es sind viel weniger kleine Momente, die so ein Spiel entscheiden können und das fand ich immer toll, muss ich sagen, auch als Kind schon.
So. Was ist denn, hast du einen Tipp für andere Sportarten, wenn die jetzt auch so groß werden wollen? Also ist das überhaupt noch hinzukriegen? Könnte irgendeine andere Sportart, die mit Händen möglicherweise auch gespielt wird, das hinkriegen, also so groß zu werden?
Ich glaube, die größte Hoffnung wäre, dass der Fußball sich selbst zerstört und dann ein Vakuum entsteht, wo man reinkommen kann. Also ich habe das Gefühl, Fußball ist zu groß, aber es gibt ja auch immer mehr kritische Stimmen, zu denen ich mich auch selber zähle, was so das ganze Thema Vermarktung und auch Übersättigung angeht, dass wirklich jeden Tag ein Spiel ist, dass man sich so ein bisschen satt sieht und es auch immer mehr Leute gibt, die sagen, ey, sowas wie Champions League, wo das brauche ich nicht mehr gucken, da sind nur noch die Besten der Besten und die Vereine gehören gar nicht mehr den Fans, sondern die gehören irgendwelchen Unternehmen oder inzwischen irgendwelchen Staaten, die auch irgendwie kritisch zu sehen sind und da sind sie dann irgendwann raus. Und ich finde immer beim Handball und Basketball merkt man, wenn Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, bei Basketball natürlich noch ganz besonders, wenn Olympia ist, dann gibt es schon, also es gibt schon viele Leute, die sich da richtig für begeistern können. Es sind ja durchaus auch tolle Sportarten. Ich glaube einfach, sie hatten das Pech, dass Fußball schneller riesengroß war und dann so ein Platzhirschen zu verdrängen, ist, glaube ich, echt schwer.
Aber krasses Gedankenexperiment, dass der Fußball sich quasi selbst das Bein stellt. Wobei man ja auch sagen muss, in England ist es doch super kommerzialisiert und auch sehr, sehr teuer und überhaupt, aber da sind sie ja auch total fanatisch immer noch nach wie vor, oder? Das hat ja auch niemanden gekratzt.
Ja, wobei man muss sagen, da hat sich die Fankultur deutlich gewandelt. Also die englische Fußball-Fankultur von so den lokalen Menschen, die in den Städten wohnen, geht immer seltener und weniger ins Stadion, weil sie sich das einfach nicht leisten können. Also man merkt schon, dass bei den großen Vereinen Manchester City, Manchester United, Arsenal und so, die haben da jetzt so hypermoderne Stadien alle stehen und da kommen immer weniger Einheimische hin, sondern auch ganz, ganz viele Touristen, die einfach da hingehen. Also es gibt schon auch in England einen Wandel einfach weg vom Stadion, weg von eigentlich ja diesem schönen Raum, der sich mal geschaffen wurde, um sich auszuleben.
Hey Felix, ich mag das, dass du auf alles eine Antwort hast, sogar auf Fragen, die ich noch nicht mehr selbst verstehe, obwohl ich sie stelle, aber ist gut. Haben wir jetzt eine finale Antwort eigentlich gegeben auf, warum die Sache mit dem Fuß denn so viel Menschen mehr mögen, als wenn ein Ball mit der Hand geworfen wird? Also warum muss ein Ball getreten werden? Jetzt mal abgesehen von der Historie des Fußballs. Also ist es noch irgendwie, steckt da noch irgendwas drin in diesem Bewegungsablauf, Kicken?
Also ich würde sagen, er ist wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger zu lernen, würde ich sagen. Also dadurch, dass man ja mit seinen Händen doch durchaus viel macht, habe ich immer das Gefühl, einen Ball werfen, erstmal generell, kriegt man vielleicht noch hin. So einen Ball richtig schießen ist schon einfach ein Bewegungsablauf, den man einmal vernünftig lernen muss. Ich merke das immer, wenn ich mal mit Leuten freizeitmäßig zusammenspiele, die in ihrer Jugend nie Fußball gespielt haben. Die bewegen sich ganz anders, als wenn man das so von der Pike auf gelernt hat. Also nicht, dass es leicht wäre, einen Handball auf die Art und Weise, wie das Profis machen, irgendwo ins Netz zu werfen und beim Basketball auch überhaupt nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist nochmal ein ganz anderer Bewegungsablauf, der dahinter steckt.
Hast du mal mit so einem richtigen Profi gespielt?
Ich habe viel gespielt. Ich habe in meiner Jugend vor allem mit 3-4 Leuten gespielt, die dann oder gegen Leute gespielt, die dann später Profis wurden. Da wurden mir die Grenzen auf jeden Fall deutlich aufgezeigt.
Du sprichst ja mit dem absoluten Obernoob. Ich habe ja überhaupt nichts damit zu tun. Deswegen stelle ich die ganzen doofen Fragen. Aber ich bin umso glücklicher, dass du da bist, um mir das zu beantworten. Jetzt ist natürlich zum Schluss, Felix, deine Aufgabe. Möchtest du den Robert noch in irgendeine Richtung überzeugen? Also möchtest du noch sagen, du pass auf, also mit dem Fuß, das ist einfach krasser als mit der Hand, weil, hast du schon gesagt.
Ja, ich bleibe nicht beim Körperlichen, sondern nochmal das, was ich vorhin gesagt habe. Dieser eine Moment, der mit dem Fuß entschieden kann, der ist einfach nochmal, der ist leider nochmal ein bisschen krasser als vieles, was mit der Hand gemacht werden kann. Oder in den Sportarten mit der Hand.
Sehr gut. Felix, du hast ja auch jetzt bald wieder eine Folge von In Kontakt bleiben. Worum geht's in der nächsten Folge? Wie streitet ihr euch diesmal, ist ja die Frage. Und seid ihr schon handgreiflich geworden?
Nee, handgreiflich noch nicht. Aber ich besuche Mia tatsächlich im Volkspark, also im Stadion vom HSV, also von meinem Konkurrenzverein.
Im St. Pauli-Trikot?
Nee, das traue ich mir nicht. Also ich glaube, das sollte man auch ein bisschen, man muss, ein bisschen Respekt muss man zeigen. Auch dem anderen Verein, ich werde ganz neutral da sein und mich bei Toren, egal welcher Mannschaft, ob beim HSV oder sie spielen gegen Schalke, ich werde einfach keine Regung zeigen, aber ich werde dann im Podcast natürlich die ein oder andere Spitze loslassen, was mir nicht gefallen hat bei meinem Stadionbesuch und was bei St. Pauli viel, viel besser läuft.
Sagt Felix Radfelder vom Podcast In Kontakt bleiben, jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Danke Felix für deine Zeit, gell?
Vielen lieben Dank an dich.
Liebe Grüße, frohes Kicken.
Ciao, ciao.
Lieber Robert, die Füße präzise zu bedienen ist möglicherweise krasser als die Hände zu benutzen. Das könnte doch ein Grund sein, meint zumindest der Profi. Sind wir damit einverstanden? Ich würde sagen, ja, oder? Weil zack, so schaffen wir nämlich noch eine letzte Frage und die passt auch thematisch zum Ende des Podcasts. Also sie kommt von Manuel und sie geht so.
Hallo Konzi, hier ist der Manuel. Ich habe eine Frage an dich und zwar, wie lange wird man sich nach dem Tod noch an einen erinnern? Danke dir, tschüss.
Ey, das ist wieder eine Aufgabe, ne? Also aus der Hüfte würde ich sagen, man erinnert sich lange an dich, wenn du ein richtig guter Typ warst und vielleicht auch irgendwas erfunden hast, was der Menschheit noch irgendwie nutzt. Und vermutlich erinnert man sich noch länger an dich, wenn du halt somit das Schlechteste warst, was die Menschheit einfach hervorgebracht hat, oder? Wenn man drüber nachdenkt, macht die Antwort vermutlich in jedem Fall demütig, hätte ich jetzt behauptet. Man muss aber auch sagen, es ist ein gutes Gedankenexperiment. Du kriegst ja in verschiedenen Religionen erzählt, dass man sich auf der anderen Seite wieder trifft. So, und dann, wenn es soweit ist und dann kommt man da im Jenseits an, dann gibt es ganz viel, ah, ja, genau, woher kennen wir uns gleich wieder? Das ist dann wohl die Hölle, ne? Also wenn du auf einige Leute triffst, die vor dir gestorben sind und du, naja, hast sie vergessen und sie schauen dich dann erwartungsvoll an, das ist ja wirklich, also das stelle ich mir ganz grausam vor. Aber gut, wir besprechen dieses ganze Themenfeld jetzt mit einer Frau, die sich sonst kaum schwere Gedanken machen muss, nämlich mit einer Bestatterin. Sandra Wiegele-Walter ist die Chefin von Ernst Bestattungen hier in meiner Nachbarschaft. Ich habe mir gedacht, naja, unter Nachbarn traut man sich doch nicht so leicht, Nein zu sagen. Und auch wenn die Fragen abenteuerlich sind, oder? So, also das wird doch klappen. Hier ist die Nummer. Und los geht's.
Sandra Wiegele-Walter.
Hallo Frau Wiegele-Walter, hier ist Konstantin Zöller. Dankeschön, dass Sie Zeit für mich haben. Ich freue mich ja, dass wir ein bisschen quatschen. Die Frage ist allerdings nicht so leicht, das wissen Sie aber schon.
Ja, ist auch eine sehr tiefgründige und ein bisschen poetische Frage.
endlich haben wir das auch mal hier im Podcast. Darf ich mit was Persönlichem anfangen, Frau Wiegele-Walter?
Ja.
Denken Sie selbst über den Tod nach öfter mal? Also über Ihren eigenen?
Ja.
Das treibt einen um, oder? Das geht jedem wahrscheinlich so.
Ja, das treibt einen um. Oder wenn jemand stirbt, der einem nahesteht oder vielleicht im gleichen Alter war, denkt man so, und wann bin ich dran? Keiner kennt ja das Datum und wie viele Jahre habe ich noch? Oder wenn man dann mal ein gewisses Alter hat, dann denkt man so, jetzt ist die Hälfte vom Leben mit Sicherheit vorbei. Ja, gerade wenn man dann jüngere Leute beerdigen muss und man dann denkt, okay, da bin ich jetzt drüber. Aber das treibt einen schon oft an und man denkt da schon oft drüber nach. Wenn man auch ein schwieriger Sterbfall hat oder nicht so schöner Sterbfall, sage ich jetzt, also Sterbfall ist nie schön, aber wenn der Körper nicht mehr wirklich richtig schön ist, und man wünscht sich ja für jeden eigentlich, dass er so stirbt, wie er auch gelebt hat und nicht irgendwie dann als ganz schlecht aussehender, nicht gut riechender Mensch endet.
Okay, verstehe. Aber da haben Sie natürlich noch mal einen besonderen Blickwinkel drauf. Ich sehe schon, Sie sind die Richtige, um die Frage von Manuel zu beantworten. Sie haben sich schon einige Fragen gestellt. Manuel will ja wissen, wie lange wird man sich an dem Tod an dich erinnern? Da steckt ja erstmal drin, dass es uns überhaupt interessiert, ne? Diesen Erinnerungsaspekt. Wie groß ist der bei Ihrer Arbeit? Welchen Teil nimmt der ein? Also geht's da viel drum?
Nee, also geht bei uns jetzt speziell nicht um was, wie lange man sich an einen erinnert, sondern es geht eigentlich so jetzt bei uns jetzt speziell um die nächste Zeit bis zur Beisetzung.
Also es geht ja eher um die Hinterbliebenen bei Ihnen, kann man sagen. Nicht um denjenigen, der sich Gedanken macht, welches Vermächtnis er in der Welt hinterlässt.
Genau.
Sollte man das überhaupt so hochhängen, hatte ich mich gefragt, weil man macht sich das Leben ja auch nicht leichter, wenn man die ganze Zeit denkt, ach, was hinterlasse ich denn hier eigentlich? Wann wird sich denn irgendjemand an mich erinnern?
Ja, also ich weiß auch nicht, ob man das so hochhalten sollte. Ich denke, es sind auch wichtig ist ja, welchen Einfluss man auch zur Lebzeit auf die Leute hat. Und wenn man guten Einfluss auf die Leute hatte, dann denke ich, ist man auch ganz lang in Erinnerung. Also dann geht es vielleicht über Generationen. Wenn ich jetzt zurückdenke, meine Tochter hat meine Oma nie gekannt und trotzdem spreche mir ganz oft über sie.
Ja, so bleibt jemand auch in Erinnerung. Mhm.
Genau, also ich selber mache mir jetzt eigentlich keinen Gedanke, wie lang bleibe ich bei irgendjemand in Erinnerung. Aber grundsätzlich ist es, denke ich, wichtig, schon so zu leben, dass man positiven Einfluss auf andere hat. Und dann ist es, glaube ich, schon gegeben, dass man in Erinnerung bleibt und das über Generationen.
Das ist jetzt natürlich so eine gefühlte Dauer, wie lange man sich an jemanden erinnert. Kann man das irgendwie messen? Also gibt beim Friedhof, da sind ja diese Grabparzellen sind ja quasi auch gemietet. Was gibt es da so für Zeitspannen? Ja. Also wie lange mietet man sowas?
Normalerweise mietet man das über 20 Jahre. Mhm. Manche Gräber, die sind nach 2 Wochen schon vergessen.
Verstehe.
Und manche Gräber werden immer mal wieder oder werden verlängert. Da gibt es Gräber, die sind schon 40 Jahre oder noch älter.
Okay, aber da kann man ja schon ein bisschen was dran ablesen, höre ich raus.
Wie gesagt, ich denke, das ist halt auch, wie man gelebt hat oder welchen Einfluss man auf andere hatte oder wie der Kontakt war.
Welche Möglichkeiten hätte ich denn, um mich quasi unvergessen zu machen? Also man kann ja zum Beispiel Namensstifter sein für irgendwelche Dinge, aber gibt es auch irgendwie so, gibt es noch sowas wie ein Mausoleum, was ich mir irgendwie da hinstellen könnte? Also jetzt größenwahnsinnig, wie ich bin, habe ich gedacht.
Ich weiß nicht, wie viel ich verdiene, aber grundsätzlich gibt es noch ja
zu die wenig, Möglichkeit. Zu wenig, zu wenig.
Was, dann wird es wahrscheinlich eher nichts.
Es besteht die Möglichkeit, dass man tatsächlich so ein Mausoleum da hinstellt, wenn man das möchte.
Also es gibt noch Städte, wo das geht, ja. Sie können in Karlsruhe oder hier in Baden-Baden oder ja, gibt es die Möglichkeit, sowas zu machen.
Oh, wow. Wie ist es denn auch, also so, ansonsten gibt es ja die Möglichkeit, wahrscheinlich nur so einen aufwendigen Grabstein zu machen, dass ich dann nicht vergessen werde, Marmor mit Gold oder so. Also da gibt es auch Möglichkeiten. Wie oft passiert das, dass dann jemand sagt, ach, ich hätte gerne meine Silhouette? In Marmor? Machen Sie mal, Frau Wiegele-Walter, geht sowas?
Also ich glaube, ich kann mich jetzt nur an einmal erinnern. Ja, nee, das war definitiv nur einmal, dass ich das bis jetzt gemacht habe. Und es war nicht mal nicht auf dem Grab, also das kam ja später auf den Grabstein, sondern da hat es schon zu Lebzeiten gemacht, hat sich da so eine Statue errichtet, sich selber und dann... Die kam dann später auf sein Grab.
Das ist auch ein guter Move irgendwie, jetzt wenn ich so drüber nachdenke. Ich finde, ja, okay, warum? Ja, na klar, warum denn nicht? So, Frau Wiegele-Walter, wie halten wir denn jetzt diese Zeitspanne fest? Wie lange wird sich jemand an einen erinnern? Was ist die Antwort? Es kommt drauf an.
Also ich kann es jetzt nicht in Jahre fassen, kann ich nicht. Aber es gibt Leute, die sind unsterblich und es gibt welche, die sind
schneller weg.
Schon tot. Bevor sie tot sind.
Oh, das ist ja tiefgründig. Das klingt wie ein Roman. Ich glaube, Sie haben auch genug Geschichten, um den Roman zu füllen. Kann man es vielleicht so zusammenfassen, dass wenn man quasi, wie lange wird man sich an den Tod an einen erinnern? Naja, solange das jemand braucht, macht er das. Vielleicht ist das vielleicht der bessere Blickwinkel, was man ne, dem Hinterbliebenen noch lässt und nicht der persönliche Blickwinkel, bis wann bin ich vergessen, sondern... Ja gut, warum soll ich mir darüber Gedanken machen? Ich bin ja dann ewig. Solange es jemandem gut tut, an mich zu denken, sollte er das machen und dann ist auch gut.
Genau, also solange die Angehörige oder andere Leute gern an mich zurückdenken, ist das in Ordnung. Und wenn es dann nimmer ist, dann ist es auch so.
Kann man ja eh nichts ändern, man ist ja eh schon weg.
Genau, eben.
Das ist, finde ich, auch so ein Blickwinkel, der tut einem doch gut. Frau Wiegele-Walter, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Es ist ein schweres Thema, aber mir geht es trotzdem besser, nachdem ich mit Ihnen drüber gesprochen habe. Ich glaube, das macht Sie zu einer guten Bestatterin.
Vielen Dank.
Ich danke Ihnen für Ihre Zeit. Alles Gute und ja, bis demnächst. Also ich weiß gar nicht, ob man das zu einer Bestatterin gerne sagt. Wahrscheinlich hören Sie das nicht so oft, aber ich sage einfach bis demnächst.
Okay, vielen Dank.
Machen Sie es gut.
Danke.
Tschüssi.
Sie auch, danke. Tschüss.
Die Frau Wiegele-Walter. Die Nummer, unter der ich angerufen habe, ist übrigens die 24-Stunden-Trauer-Hotline. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob mein Anruf weniger betroffen gemacht hat als die Anrufe, die da sonst eingehen. Aber gut, so ist das eben hier. Für euch rufe ich überall an. Manuel, danke für deine Frage. Dein Wirken beeinflusst, wie lange man sich an dich erinnert. Das können wir an dieser Stelle festhalten. Das klingt ein bisschen nach Buddha, ein bisschen nach Glückskeks, aber die haben ja auch oft recht. Hey, das war Consi Calling. Dankeschön fürs Zuhören. Hat mega Spaß gemacht. Ich bin Consi, wir hören uns, wenn ihr mögt, in der SWR 3 Morning Show. Und ich sag einfach, bis bald.
Kanzi Calling ist ein Podcast von SWR 3 in Zusammenarbeit mit Early Studios.
Und hier gibt's noch einen Podcast-Tipp.
Hi, ich bin Janne Knödler.
Und ich bin André der Hörmeier.
Wir erzählen euch in unserem Podcast Wild Wild Web jede Woche eine neue Geschichte aus dem Internet.
Alright, so here we are.
Und jetzt gibt's wieder neue Folgen.
Über einen Hacker, der in einen der größten deutschen Cyberkrimis reinstolpert.
Auf was hast du gewartet?
Ja, auf Kino-Tio-Schlagzeile. Festnahmen, Kino-Tio-Komplex.
Wir folgen der Spur eines viralen Videos.
I hear Yanni.
Laurel.
Oh, bis ins Gefängnis.
Und dein erstes Mal im Knast?
Ja.
Und es gibt Hunde. Hunde, die sprechen können. Also, vielleicht.
Es geht darum, was Harry Potter mit der KI-Apokalypse zu tun hat.
Und um die Frage, wie das Internet uns verändert. Jetzt gerade, in diesem Moment.
Ganz einfach um die ganz großen Rätsel des Wild Wild Web.
Die neuen Folgen Wild Wild Web gibt's ab jetzt jeden Donnerstag hier in diesem Feed. Und alle Folgen der neuen Staffel könnt ihr jetzt schon in der ARD-Audiothek hören.